Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Kann sein, dass Sie in dieser Sendung auf den Hund kommen oder eben gerade nicht. Beides möglich. Zu Gast ist Daniel Jöris, ein erfahrener Hundetrainer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Hilfestellung für die klare Kommunikation zwischen Mensch und Hund zu geben. Dass er auch noch studierter Psychologe für Menschen ist, das ist dabei gewiss kein Hindernis. Herzlich willkommen, Herr Jöris.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Herr Jöris, Sie haben selbst zwei Hunde. Die sind eigentlich immer überall dabei. Wo sind die jetzt?
Die sind jetzt tatsächlich zu Hause alleine, weil in einem Studio, wo ich jetzt gerade sitze, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Umgebung. Aber sonst habe ich sie eigentlich fast immer mit dabei. Sie sind quasi immer an meiner Seite.
Und Lorna und Luis, die vertrauen fest drauf, dass sie auch wiederkommen. Also kein Gejaule zu Hause jetzt? Bindung geglückt?
Nein. Das sollte auch nicht sein. Das ist alles auch eine Übungssache. Und die sollen natürlich völlig entspannt zu Hause sein. Wir waren schon eine große Runde laufen heute Morgen. Die liegen jetzt da, schlafen noch ein bisschen und dann bin ich gleich auch wieder da.
Was sind die beiden für ein Gespann, so als Team?
Die beiden sind ja eigentlich ein ganz, ganz nettes Team. Luis ist ein bisschen älter, der ist schon 9 Jahre alt. Nora ist jetzt 6. Die haben wir als Welpe dann dazugenommen. Man würde sie beschreiben als ein Herz und eine Seele. Ja, das ist wirklich ein Paar geworden. Das passiert ja sehr schnell bei Hunden, die sich verstehen, dass es dann auch ein sehr, sehr schönes Miteinander ist.
So gut klappt's nicht immer. In dieser Stunde erfahren wir allerhand über artgerechte Hundeerziehung, über ein passgenaues Match von Mensch und Hund und über Starhunde von Lassie bis zum Hund des Schriftstellers Thomas Mann. Und es heißt so schön, Herr Jöris, keiner freut sich so einen zu sehen wie der eigene Hund. Stimmt das überhaupt?
Ja, das kann man ein bisschen in Frage stellen. Die Hunde zeigen es aber sehr, sehr deutlich. Ja, natürlich sollte sich eigentlich eine Familie, Partner, Kinder, viele Leute freuen sich ja oder nehmen sich in die Arme, wenn sie sich gerade länger nicht gesehen haben. Bei Hunden ist es aber so, man ist irgendwie gerade mal 5 Minuten irgendwo gewesen und der Hund freut sich so, als wäre man jetzt eine Woche weg gewesen.
Und das ist so uneingeschränkt, nicht? Also egal, was man vorher gesagt und gemacht hat, wenn da eine Bindung da ist, dann freut sich der Hund.
Ja, komplett uneingeschränkt würde ich nicht sagen, aber in der Regel ist es so. Der Hund sollte natürlich ein positives Verhältnis zu seinem Halter haben. Das haben hier aber 90% der Hunde eigentlich, dass sie sich über ihren Halter freuen.
Artgerechte Hundeerziehung, so nennen sie ihr Buch, ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Psychoratgeber und soll Menschen helfen, ihren Hund besser zu verstehen. Woran, Herr Jöris, krankt es denn am häufigsten, wenn Mensch und Hund nicht so harmonieren, wie man sich das wünscht, wenn man sich so einen süßen kleinen Welpen ins Haus holt?
Ja, das liegt meistens an der Beziehung zwischen Mensch und Hund und fängt auch damit an, dass die Menschen ihren Hund gar nicht so wirklich gut verstehen. Ja, also jeder findet den Hund erstmal toll und süß und dann wird alles Mögliche mit dem Hund gemacht oder für den Hund gemacht. Aber dass ein Hund auch eine ganz andere Art ist, die anders kommuniziert, die ganz andere Kommunikationskanäle nutzt, die letztendlich auch ein Stück weit natürlich anders behandelt werden muss als ein Mensch. Wir sprechen ja sehr, sehr viel. Also wir machen sehr viel über die verbale Ebene. Hunde ticken da halt einfach ganz anders. Und da geht es eigentlich darum, den Hund wirklich mal zu verstehen. Ja, und das ist eigentlich der Hauptknackpunkt, wenn es Probleme gibt zwischen Mensch und Hund.
Dann lassen Sie uns den Hund mal ein bisschen verstehen mit ein paar Beispielen. Sie sprechen so schön von einer unsichtbaren Leine. Wie wird die denn geknüpft?
Ja, da geht es insbesondere um die Beziehungsarbeit. Man kann sich das vielleicht besser vorstellen. Ich spreche da immer von so einem Eisbergmodell. Das kennen ja viele, ne? Wo dann halt ein Teil sichtbar ist und ein Teil nicht sichtbar. Und wenn wir über solche Kommandos reden, wie ein Sitz, ein Platz, der Rückruf, das sind ja alles so Basiskommandos, die jeder Hund können sollte. Das ist auch im Alltag unheimlich hilfreich. Aber das macht eigentlich nur 20% der gesamten Kommunikation mit dem Hund aus. So, und 80% ist eigentlich die Beziehungsebene. Und die kann ich überhaupt nicht mit irgendwelchen Kommandos beeinflussen, großartig, sondern da geht es eher um die Körpersprache, um mit dem Hund mal zu spielen, was gemeinsam zu machen, aber auch einen Hund mal einzuschränken, klare Handlungsspielräume vorzugeben. Und wenn ich über diese Beziehungsebene arbeite, dann führt das letztendlich auch zu einer harmonischen Mensch-Hund-Beziehung. Das heißt, ich kann dann mit dem Hund auch ohne Kommandos unterwegs sein, überall. Der bleibt bei mir, auch ohne Leine, deshalb unsichtbare Leine, weil der Hund sich natürlich am Menschen orientiert.
Wenn Sie eben das Wort Hund nicht benutzt hätten, könnte man meinen, Sie reden über Kindererziehung. Freundlich zugewandt, loben, klare Regeln geben, damit man auch etwas lernen kann. Also das ist irgendwie viel gemeinsam.
Ja, da tatsächlich ist da viel gemeinsam. Hunde sind natürlich kognitiv nicht so weit entwickelt. Ne? Also ein Hund ist ungefähr auf dem Stand aber eines dreijährigen Kindes, circa, sagt man, 3 bis 4 Jahre. Und wenn man sich so ein Kind anguckt mit 3 oder 4, da weiß man schon, dass die eine ganze Menge verstehen. Gewisse Parallelen gibt es da schon. Wir müssen es nur anders kommunizieren. Ja, wenn ich mit dem Kind da habe, sind wir wieder bei diesem Thema. Da kann ich ja sehr viel schon erklären. Ich kann reden. Das machen viele Menschen dann auch eben mit ihrem Hund. Und mit Hunden muss ich das ein bisschen anders machen.
Ne? Wie dann, denn? Sagen ja. Sie uns doch mal ein paar Begriffe auf Hundisch.
Auf Hundisch, ja, das ist ja sagen. Auf Hundisch ist immer schwierig. Man kann eher sagen zeigen. Ja, ich sollte dem Hund das zeigen. Wenn ich mich dem Hund gegenüberstelle, wenn ich ihn einlade, wenn ich ihn ausbremse, wenn ich auf ihn zugehe, wenn ich ihn berühre. Das sind alles Sachen, die im natürlichen Kommunikationsrepertoire der Hunde sind. Und da verstehen sie uns auch wahnsinnig gut. Wenn ich mich vor den Hund stelle und erzähle ihm jetzt 2 Minuten, was ich von ihm möchte, dann wird es nicht verstehen. Ja, das heißt, Hunde kommunizieren untereinander ja auch körpersprachlich. Die erzählen ja auch nicht viel. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dass wir da auf dieser Ebene unseren Hunden auch begegnen, dann wird das plötzlich ganz klar und dann wird eine Kommunikation auch verstanden.
Sie haben geschrieben, Hunde seien in ihrem Sozialverhalten ähnlicher uns als Menschenaffen. Das hat mich echt erstaunt, wenn man mal Menschenaffen zuguckt, wie sie ihre Kinder versorgen, ihre Menschenaffenbabys versorgen. Woran machen Sie das fest, dass Sie sagen, Hunde sind uns im Sozialverhalten noch ähnlicher?
Ja, das ist auch ganz logisch. Ja, wenn wir mal viele, viele tausend Jahre zurückschauen, dann die Hunde stammen ja von den Wölfen ab. Und sowohl wir Steinzeitmenschen sind Gruppentiere in dem Sinne. Das heißt, wir haben zusammen gejagt. Wir konnten jetzt so einen Mammut nicht erlegen alleine. Wir sind losgegangen und mussten kooperieren. Wir mussten in der Gruppe leben. Und da war es notwendig zu kooperieren. Es war notwendig zu kommunizieren. Es gab auch Konflikte natürlich. Es musste natürlich irgendwo eine Rollen- und Aufgabenverteilung da sein. Und das Gleiche ist halt mit den Wölfen auch gewesen. Die haben auch in der Gruppe gelebt und haben letztendlich eine ähnliche Sozialstruktur wie wir Menschen. Und da gibt es super viele Ähnlichkeiten. Mhm. Die Monogamie, dass Kinder oder Welpen, besser gesagt, dann zusammen großgezogen werden, dass Jährlinge beispielsweise als Babysitter abgestellt werden, dass kranke Tiere versorgt worden sind von der ganzen Familie. Also dieser Familienverband ist sehr, sehr intensiv gewesen, so wie es eigentlich bei uns Menschen auch der Fall ist. Und Menschenaffen, die versorgen natürlich auch ihre Kinder, aber die kommen auch alleine klar. Es sind ja auch eher die Sammler, das sind halt Tiere, die eher losgehen, fressen. Das heißt, die mussten gar nicht so viel kooperieren, sondern die sind alleine wesentlich besser zurechtgekommen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo wir dran sehen können, könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden, dass das Sozialverhalten der Wölfe bzw. Hunde uns Menschen sehr, sehr stark ähnelt. Und das ist auch der Knackpunkt, das ist eigentlich auch der Grund, warum der Hund zum besten Freund des Menschen geworden ist, beziehungsweise das überhaupt schaffen konnte.
Kommen wir nochmal auf die Kommandos, die man ja sprachlich dem Hund beibringen kann. Sitz, Platz. Ich habe mich spontan gefragt, als ich wusste, dass wir uns sprechen würden, ob Hundehalter, die Daniel Jöris begegnen und von seinem Job wissen, ob es bei denen dann sofort heißt, Struppi, Sitz, um dem Hundetrainer gleich zu demonstrieren, bei uns ist alles in Ordnung, der kann das, ich habe ihm das beigebracht. Passiert Ihnen das?
Nee, das passiert mir eigentlich gar nicht tatsächlich. Es gibt immer mal Leute, die anhalten und dann sagen, ach ja, ich kenne dich ja und ich habe da ein Problem mit meinem Hund oder irgendwie das höre ich dann hin und wieder mal, aber dass jetzt da irgendwas vorgeführt wird, das kommt eigentlich eher.
Schlüssel, klare und freundliche Kommunikation, das heißt, der Hund muss wissen, wer das Sagen hat und der Mensch darf wiederum den Charakter des Tieres nicht ausblenden. Kriegen wir von Ihnen mal ein Beispiel, Herr Jöris, wie Erziehung gelingen kann? Der Hund kann ja nicht von vornherein wissen, dass er nicht in die Wohnung pinkeln soll oder Menschen anspringen, dass er das nicht soll. Wie lernt er das?
Ja, schönes Beispiel. Bei dem Anspringen können wir das ganz einfach sehen, weil was passiert ja oft? Der Welpe, der kommt, der springt irgendwo einen Menschen an und man reagiert darauf. Man beugt sich runter, dann wird der Hund gestreichelt, dann wird gesagt, oh, bist du aber süß. So fängt man an. Da lernt der Hund natürlich durch sein Verhalten, er hat was gemacht und kriegt eine positive Zuwendung, also Aufmerksamkeit. Und eine Mutterhündin beispielsweise, die würde auch mit den Welpen mal spielen, die würde aber dann auch eine Distanz einfordern. Also wenn jetzt da so ein Welpe einfach Anlauf nimmt und springt den Hund an, sie will das gerade nicht, dann würde sie auch mal knurren.
Die ist streng dann.
Genau, würde mal abschnappen und würde sagen, Moment, sei mal bitte höflich. Ja? Und du kannst nicht einfach auf mir rumtouren. Und wir Menschen müssen das einfach mal ein bisschen verstehen. Das heißt, wir könnten dann auch, wenn der Hund jetzt irgendwie nachher 30 Kilo wiegt, ein großer Hund, ist vielleicht auch nicht mehr so schön, wenn er jeden anspringt. Das heißt, wir würden das Ganze körpersprachlich reden, wir würden auch nicht lange mit ihm darüber diskutieren, sondern wir würden auf den Hund zugehen, wir würden vielleicht auch mal die Hand nutzen, würden in ihn reingreifen, würden ihn ein Stückchen wegschubsen, würden ihm ein bisschen Raum nehmen. Hunde denken unheimlich viel über Raum. Das heißt, ich nehme ihm einen gewissen Raum, setze mit meinem Körper eine Grenze und sage so, du bleibst bitte da. Ich möchte jetzt, dass du eine gewisse Akzeptanz zeigst. Und das heißt, er kriegt von uns durch diese Körpersprache, durch unsere Reaktion auch mal ein negatives Feedback auf sein Anspringverhalten. Und das ist eben der springende Punkt. Das wird halt oft nicht gemacht. Ne? Dann kriegen die Hunde ein positives Feedback oder es kommt nicht wirklich an, weil es falsch kommuniziert wird. Und dann habe ich sehr, sehr viel Unklarheit. Als Mensch sollte ich das schaffen, das ein Stück weit vorzugeben, wann ist etwas erlaubt und wann ist etwas nicht gewünscht.
Unser Gast Daniel Höres ist Hundefachmann und damit auch Menschenfachmann. Jedenfalls Fachmann für die Beziehung Mensch und Hund. Herr Höres, was halten Sie eigentlich von dem berühmten Satz, der will ja nur spielen?
Ja, da muss ich schon anfangen zu schmunzeln. Es gibt Hunde, die wollen gerne spielen, ja. Aber ganz viele halt auch eben nicht. Und Spiel ist auch nicht gleich Spiel. Ne? Hunde spielen teilweise sehr schön miteinander, aber oft wird das von Menschen auch nicht erkannt.
Manchmal, aber Sie wissen auch, was ich meine, ne? Wenn der Halter sagt, der will nur spielen. Also mir ist das neulich passiert, in einem Park weit und breit kein Mensch zu sehen. Auch niemand sagte, der will nur spielen. Plötzlich sprintet ein großer Labrador auf mich zu. Ich hatte echt Schiss. Hab dann ganz laut Buh gerufen, viel stimmstärker, als ich es eben angedeutet habe. Hund stutzt, bleibt stehen, dreht ab. Habe ich Glück gehabt oder habe ich mich spontan richtig verhalten?
Nee, da haben Sie sich eigentlich ganz gut verhalten. Ist ja zumindest kommuniziert und auch rübergekommen. Aber das sind natürlich solche Sachen, die sollten einfach nicht passieren. Ja? Also das sind einfach so ein paar Verkehrsregeln, sage ich jetzt mal, dass die Hunde natürlich nicht frei rumlaufen und andere Leute anspringen. Und ein Hund sollte auch nicht zu irgendeinem anderen Hund einfach hinlaufen, der an der Leine geführt wird. Das ist auch so eine Sache, wo wir ja überhaupt nicht wissen, ob der andere Hund Kontakt möchte. Ja, vielleicht ist der ja krank, vielleicht möchte der ja nicht nur spielen, vielleicht mag der ja gar keine anderen Artgenossen. Es gibt da so viele verschiedene Möglichkeiten. Also dieses der will nur spielen ist einfach sehr rücksichtslos von den Menschen, die sowas sagen. Und ich finde, man sollte sich einfach an ein paar Grundregeln halten, dass unsere Hunde auch gesellschaftsfähig sind, dass sie da auch positiv wahrgenommen werden. So eine Hundeverkehrsordnung sollten wir machen, ne? Wie eine Straßenverkehrsordnung. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist so ein bisschen wie verkehrt rum in die Einbahnstraße fahren, wenn man den Hund einfach laufen lässt auf Richtung anderer Passanten.
Und dass ich auf den Menschen zum Hund ziemlich wütend war, das vermute ich, können Sie verstehen. Und ich vermute, das geht auch anderen so, dass sie auf den Menschen dann ziemlich wütend sind. Und ich glaube Ihnen auch sofort, dass es am Menschen liegt, wenn sich der Hund schlecht benimmt oder sogar beißt. Nun nützt das ja nichts in dem Moment. Was halten Sie eigentlich von sowas wie Listenhund, einen Maulkorbzwang oder einem Hundeführerschein für Menschen?
Ja, erstmal die Listenhunde, das ist so eine Sache. Kurz geantwortet ist es nicht unbedingt richtig. Ich kann einen hochaggressiven Labrador theoretisch haben oder einen Retriever. Ich kann auch einen ganz netten Stafford-Terrier haben oder irgendwie einen ganz netten Rottweiler. Da muss man einfach mehr differenzieren, wie sind die Hunde erzogen, wie ist der Charakter. Also da wünsche ich mir eigentlich ein bisschen mehr eine differenzierte Betrachtung, was das angeht. Und letztendlich ist es klar, dass aber gewisse Hunderassen mehr Potenzial mitbringen, dass sie Schwierigkeiten machen oder dass es etwas schwieriger wird als andere Hunderassen. Das ist beispielsweise auch der deutsche Schäferhund, ist ja auch ein Hund, der durchaus mal sein Zuhause verteidigen würde. Dafür sind diese Hunde ja gezüchtet über Jahrhunderte. Und das sollte ich mir als Halter, da sollte ich mir bewusst sein. Das fängt ja schon an, wenn ich eine Hunderasse mir aussuche, dann sollte die gut zu mir passen, zur Familie. Und auch zu den Aufgaben, die dieser Hund bekommt. Soll es jetzt ein Wachhund sein, soll es ein Familienhund sein? Und da kann ich auch nur jedem raten, sich vor der Anschaffung mal ganz intensiv mit den Aufgaben dieser Rasse, wie sie ursprünglich gewesen sind, zu informieren.
Dann machen wir mal ganz kurz ein Beispiel vielleicht. Welcher Hund zu welchem Menschen?
Ja, da muss man wirklich gucken, einfach was passiert da? Bin ich ein sportlicher Mensch? Habe ich eine Familie? Muss der Hund nett sein zu Kindern? Und da kann ich durchaus mal einen Labrador haben oder einen Golden Retriever oder auch einen Cocker Spaniel oder einen Tierschutzhund. Es gibt viele nette. Oder wenn ich jetzt sage, ich bin die absolute Sportskanone, ich habe Hundeerfahrung, ich will unheimlich viel im Hundesport machen, dann ist vielleicht eher der Schäferhund oder...
Und wenn man selber eine Couch-Potato ist, dann kann man keinen Hund brauchen, der gerne sportlich unterwegs ist und viel Auslauf braucht. Der wird dann ungemütlich, ne?
Genau, also unausgelastete Hunde, ja, die dann eigentlich den ganzen Tag arbeiten wollen, aber nur mal eben mitgenommen werden zum Bäcker 10 Minuten. Das kann nicht gut gehen und das sollte man auch nicht machen, auch den Hunden gegenüber nicht.
Es ist so bewundernswert, Herr Jöris, was Hunde leisten und lernen können. Also ich denke an den Lawinenhund, der Menschen rettet, den blinden Hund, der seinen Menschen führt oder den Hund, der mit der Nase erkennt, wann einem Menschen ein epileptischer Anfall droht und der ihn dann warnen kann. Kann man eigentlich schon bei einem kleinen Welpen sehen, ob er für solche außergewöhnlichen Einsätze begabt ist?
Also es gibt gewisse Wesenstests, die man machen kann mit einem Welpen. Wie der Hund sich charakterlich nachher entwickelt, kann man aber eigentlich nicht wirklich sagen. Also es gibt Hunde, die bringen etwas mit und Hunde, die bringen eben eine gewisse Veranlagung nicht mit. Das sehe ich aber eigentlich erst im späteren Leben. Deshalb finden solche Ausbildungen, die Sie ansprechen, eigentlich erst mit 1 Jahr oder mit 1,5 Jahren statt, weil man da halt sehen kann, ob ein Hund wirklich geeignet ist für gewisse Aufgaben. Mhm. Aber letztendlich können die meisten Hunde auch sehr, sehr gut und sehr, sehr viele Sachen lernen. Also die meisten Hunde sind eigentlich geeignet, solche Sachen zu machen.
Gibt es einen Hund, der solche Aufgaben hatte, den Sie mal so vom ganzen Herzen bewundert haben und nicht vergessen werden? Ihr lebt lang nicht?
Ja, da gibt es einige Hunde. Wir haben damals zum Beispiel viel im Bereich Personensuche gemacht, Mantrailing. Und da hatten wir auch einen Hund, der wurde eingesetzt und hat dann damals eine Person gefunden, die aus dem Altersheim abgehauen ist, die da, glaube ich, schon irgendwie fast einen Tag unterwegs war. Und keiner hat diesen Menschen gefunden und der Hund hat es dann geschafft. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Sache.
Daniel Jöris ist uns heute zugeschaltet aus Essen, Hundeversteher und Menschentrainer oder auch mal umgekehrt, Menschenversteher und Hundetrainer. Jedenfalls ist er Fachmann für die Beziehung von Menschen und Hund. Herr Jöris, ich habe mal geguckt nach einem Foto von Ihnen ohne Hund und ich habe nichts gefunden. Was sagt uns das über Sie?
Ja, dass eigentlich ich schon permanent mit Hunden unterwegs bin. Also die Situation, wo man mich mal ohne Hund sieht, die sind ja eben nicht so weit verbreitet und sind eigentlich meine stetigen Begleiter.
Waren Sie je in Ihrem Leben ohne Hund? Ja. Das gibt es ja schon eine Weile.
Ja, ich war ohne Hund, ja klar. Also ich habe Zeiten auch in meinem Leben gehabt, gerade so während des Studiums und Ausbildung und so weiter, wo ich keinen Hund hatte oder mir auch keinen Hund angeschafft habe, weil das sind auch einfach so Zeiten, wo man gar nicht weiß, wie geht's weiter, ne? Welchen Beruf ergreife ich nachher, kann ich da überhaupt einen Hund haben, geht das überhaupt mit der Hundehaltung? Und so gab es schon Phasen in meinem Leben, wo ich keinen Hund hatte, aber ja, die sind jetzt... schon lange vorbei auch.
Aber groß geworden als kleiner Junge mit dem besten Freund, das war ein Hund?
Ja, das war auch ein Hund, ja.
Was war das für einer?
Das war ein schwarzer Labrador-Mix-Hund, den wir da in der Familie hatten und tatsächlich auch einer, der gar nicht so einfach gewesen ist.
Was das heißt?
Ja, das heißt, der war zum Beispiel nicht typisch Labrador, der hat keine anderen Menschen reingelassen ins Haus und da hatten auch nicht alle Leute Zugriff drauf. Also der hat gut auf meine Mutter gehört, ja, und ansonsten mussten aber die Leute schon ein bisschen aufpassen. Ne? Das war schon wirklich ein Hund, der auch da verteidigt hat.
Und dann hat Daniel zaubern gelernt. Und der Labrador hörte doch, oder?
Ja, an diesem Hund nicht. Ne? Also das wäre jetzt auch falsch, wenn ich in dem Alter, wo ich da gewesen bin, sagen würde, da habe ich was gelernt. Das kam im Laufe meines Lebens eigentlich dann immer schrittweise dazu.
Haben Sie eigentlich immer die gleiche Rasse oder immer den gleichen Typ Hund gehabt oder öfter mal gewechselt, um mal zu sehen, ach, jetzt will ich mal wissen, wie das mit dem Chow Chow ist oder mit dem Pitbull oder mit dem Golden Retriever oder so?
Ja, ich habe persönlich natürlich unterschiedliche Hunde gehabt, aber auch viele aus dem Tierschutz, Pflegestellen gemacht und so weiter. Und das meiste lernt man dann aber in der Ausbildung, wenn man sich mit Hunden beschäftigt oder in der Hundeschule, weil jeder Hund ist anders. Und da muss man auch drauf eingehen. Also da kamen dann ganz, ganz viele verschiedene Rassen, die man irgendwann kennenlernt. Und dann weiß man irgendwann, ja, okay, der tickt so und der hat letztendlich ein ganz anderes Gemüt. Und das kommt dann mit der Zeit.
Mhm. Sie haben ja auch erst was anderes gemacht. Sie haben dann Psychologie, also Humanpsychologie studiert und BWL auch gearbeitet in dem Bereich. Als was?
Ich habe als Wirtschaftspsychologe gearbeitet dann. Und ja, Hundetraining hat mich so eigentlich immer begleitet, parallel. Und dann bin ich mehr oder weniger phasenweise da reingeschlittert. Also habe immer mehr im Bereich Hund gemacht, bis ich irgendwann dann diesen Punkt erwischt habe, wo ich gesagt habe, nee, das ist meine absolute Leidenschaft. Ich mache das jetzt hauptberuflich. Und das ist das, womit ich mich in meinem Leben beschäftigen möchte.
Gibt es eigentlich eine richtige Ausbildung für Hundetrainer oder ist das einfach Erfahrung und drei Hundetrainer haben vier Meinungen?
Ja, leider ist es tatsächlich so, dass man fragt drei Trainer, man kriegt auch unterschiedliche Meinungen. Das ist nicht so toll. Es gibt diverse Ausbildungen in Deutschland, die man machen kann, die aber auch letztendlich andere Sachen vermitteln. Und da gibt es auch eben verschiedene Ausbildungsmethoden. Und das Beste ist eigentlich, wenn man viele Sachen kennengelernt hat, ganz, ganz viel sich anschaut, auch vielleicht verschiedene Meinungen und dann natürlich selber immer den Kopf einschaltet und viel Praxiserfahrung sammelt und dann irgendwo daraus seinen eigenen Weg baut.
Habe ich theoretisch verstanden, machen Sie es mal praktisch. Es streiten sich drei Hundetrainer, worüber und wo geht es auseinander und woran soll man sich denn dann überhaupt halten?
Ja, die Orientierung ist für Neuhundehalter ist unfassbar schwierig. Weil es gibt beispielsweise mehrere Bewegungen. Ich sage jetzt einfach mal ganz einfach, es gibt Hundetrainer, die sagen, man darf einen Hund nur positiv erziehen. Das heißt, er wird nur mit Leckerchen oder mit Klicker über die sogenannten Konditionierungen erzogen. Und dann gibt es wiederum Hundetrainer, die sagen, nee, mit Leckerchen erzieht man nicht. Das hat dann nichts zu suchen, weil damit lenke ich den Hund ja nur ab oder ich konditioniere nur. Und für mich persönlich ist es so, dass die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja, nur Konditionierung funktioniert nicht. Das ist auch völlig artfremd. Deshalb ja auch das Buch. Da geht es ja ganz, ganz viel um Sozialverhalten. Diese ganz soziale Ebene wird da überhaupt nicht berücksichtigt. Ganz, ganz wichtig.
Und Sie haben uns erzählt, seine Mama ist auch nicht immer nett zu ihm.
Ja, genau. Also das ist ja bei uns Menschen ja auch so. Also wir würden ja auch, wenn wir soziale Kompetenz uns angucken, wie ist das psychologisch definiert? Das ist einmal die Kooperationsbereitschaft und die Konfliktfähigkeit. Und jeder Mensch weiß auch, dass man mal Nein sagt gegenüber seinen Kindern, seinem Partner, was auch immer. Das gehört dazu. Und deshalb ist es auch für Hunde völlig unnatürlich, wenn wir das nicht machen würden. Aber da gibt es eben verschiedene Meinungen. Und ich finde immer, man darf sich da auch an der Wissenschaft orientieren und an dem Tier eigentlich, an der Art. Und daraus kann man dann ganz schön einfach ableiten, was denn adäquat für den Hund ist.
Sie geben ja auch Online-Tipps, haben eine Dog University gegründet. Ich nehme an, die ist dann doch für Menschen, auch wenn der Hund auf dem Bild einen Doktorhut auf hat. Geht das eigentlich? Müssen Sie nicht das Tier und den Halter sehen, um wirklich sagen zu können, das solltest du jetzt tun?
Es geht beides. Das heißt, die Online-Inhalte sollen ja gar nicht die regionalen Hundeschulen ersetzen. Also wer das glaubt, das ist falsch, das ist auch nie mein Ziel, sondern man muss die Leute sehen, man muss den Hund spüren, man muss in der Praxis zusammenarbeiten und üben. Aber man kann natürlich wahnsinnig viel vermitteln und lernen. Und da ist es für die Menschen natürlich super gut, sich verschiedene Sachen anzugucken, das Ausdrucksverhalten der Hunde zu lernen, wie kommunizieren sie, sich mal Videos anzugucken, in Zeitlupe zu verfolgen, erstmal hündisch zu lernen und dann natürlich auch zu sehen, welche Übungen machen wir, wie reagieren die Hunde, was macht man da, verschiedene Rassen und da kann man halt unheimlich viel lernen und Kompetenzaufbau ist immer die Grundlage dafür, dass ich dann auch weiterkomme.
Ich hake noch mal ein bei den paar Brocken hündisch. Können Sie uns ein paar Brocken hündisch ganz konkret an Beispiel vermitteln?
Ja, hündisch, wie gesagt, da fängt es ja schon an mit der Körpersprache. Man muss immer mal in Räume denken. Geht ein Hund auf mich zu, nimmt er Raum oder gibt er Raum frei? Darüber verhandeln Hunde sehr, sehr viele Sachen. Und ich muss natürlich wissen, dass wenn ich jetzt einen Hund habe, der die Rute hochnimmt, die Ohren nach vorne nimmt, mich anguckt, dass der eher Präsenz ist, dass es sehr sehr offensiv ausgerichtet ist, dieser Hund. Während hingegen, wenn ich vielleicht mir ein bisschen Raum nehme, er ein bisschen zur Seite geht, den Kopf wegdreht, die Rute ein bisschen runter nimmt, also auch auf mich reagiert oder mir Raum freigibt. Und da fängt das schon an mit der Kommunikation, mit einem Gespräch über Körpersprache und auf Augenhöhe letztendlich.
Ein paar Brocken hundisch konnten wir dann doch mitnehmen jetzt von Daniel Jöris. Hundetrainer und Psychologe. Sind Sie als Lassie-Mensch groß geworden?
Lassie gab es zu meiner Zeit und ja, kenne ich wie wahrscheinlich jeder aus meiner Generation auch. Ja, klar.
Den Collie kennt jeder.
Ja, klar.
Also glaube ich, irgendwo wird er immer wiederholt. Das ist doch eigentlich erstaunlich. Also wie viele Hunde Fernsehhelden wurden Woran liegt das?
Ja, das ist natürlich, dass viele Leute sich damit identifizieren und einfach diese ganzen positiven Emotionen nacherleben. Und das wirkt sich auch immer darauf aus, welche Hunde dann gekauft werden. Also zuletzt die Zeiten war klar, dass da mehr von den Hunden gekauft worden ist. Dann gab es ja 101 Dalmatiner, da hat man mehr Dalmatiner gesehen. Und dann gab es auch Kommissar Rex noch und wo da sind dann die Schäferhunde irgendwie gut gefragt gewesen. Und ja, solche großen Filme lösen auch immer bei den Menschen was aus, dass sie das Ganze nachempfinden möchten, hätten gerne einen solchen Partner an ihrer Seite. Und dann fällt die Wahl der Rasse oft auf solche Rassen, die sie in Filmen gesehen haben.
Partner an der Seite, das heißt ja auch einen Hund vermenschlichen. Was genau projizieren denn Menschen auf das Tier?
Ja, vermenschlichen, das ist auch so ein Problem. Was ist der Hund? Was soll er denn überhaupt für uns sein? Ja, es ist heutzutage so, dass der Hund ja oft Familienmitglied ist. Das ist gut. Aber die Frage ist ja auch, was soll er da sein? Soll er irgendetwas kompensieren? Ist er ein Kinderersatz? Ist er ein Partnerersatz? Wird er wie ein Hund behandelt oder wird er wie ein Ersatzmensch behandelt? Da kommen ja schon die Probleme dahingehend, wenn der Hund jetzt Sachen erfüllen soll, die eigentlich ein anderer Mensch erfüllt. Das kann er natürlich nicht, weil auch wenn er unser bester Freund ist, in dem Sinne bleibt ein Hund immer noch ein Hund und möchte auch wie ein Hund behandelt werden. Ne? Und da entstehen auch schon dann Probleme.
Aber Lassie oder Kommissar Rex, das ist ja verführerisch, wenn Hunde solche menschlichen Eigenschaften da entwickeln und man das schön abfilmt und auch Hunde, die in ihrem Leben wirklich Aufgaben haben, die scheinen ja fast menschliche Züge zu entwickeln, wenn sie einen Blinden zum Beispiel unterstützen und für den sehen. Also entwickeln die tatsächlich solche, ich sag mal, menschlichen Eigenschaften oder guckt man das nur in sie rein und gelernt ist gelernt?
Nee, Hunde sind schon Meister darin, uns Menschen zu lesen. Sie haben eine sehr, sehr gute Intuition. Und es gibt viele Hunde, die bringen einfach Dinge mit. Ja, wir haben selber einen Hund von mir, der hat ein unheimliches Gespür dafür, wenn Menschen irgendwie Hilfe brauchen. So bei Wanderungen oder so, wenn die irgendwie unsicher sind oder es ist im Winter mal glatt, dann habe ich da einen Hund, der geht da hin und leistet Hilfestellung. Der geht an der Seite, dass sie sich da festhalten können. Der bleibt bei denen, weicht nicht von der Seite. Das habe ich nie trainiert. Ne? Das bringt er mit. Und dann gibt es wieder so Filmsachen auch. Wenn man jetzt im Moment sind, zum Beispiel die belgischen Schäferhunde, die Malinois sind sehr beliebt. Das sind natürlich solche Sachen, da kann man viel trainieren, aber das sind meistens ja irgendwelche Polizeihunde oder eine Story aus dem Militär und dann zeigen sie ganz tolle Sachen. Das macht wenig Sinn, sich so einen Hund zu holen, wenn ich da keine Hundeerfahrung habe. Das sind tolle Hunde, aber es sind einfach absolute Hochleistungshunde, die natürlich trainiert werden wollen, viel Hundeerfahrung Voraussetzungen, die ausgelastet werden wollen. Ne? Und das ist wie so ein Ferrari und der ist auch nicht für jeden geeignet, der dann in der Stadt damit zu Edeka fährt. Ja? Und das muss man einfach mal ein Stück weit versuchen, auch zu differenzieren und immer dann darauf trotzdem zu achten, welcher Hund passt eigentlich zu.
Und was ein richtiger Dackel ist, der bleibt eigenwillig, nicht? Auch wenn er klein ist, der lässt sich nicht alles sagen, der hat einen eigenen Kopf.
Ja, die sind dickköpfig, das kann ich auch bestätigen.
Wir haben hier einen auf dem Redaktionsflur, waren alle schockverliebt und der ist ein halbes Jahr alt, darf uns gelegentlich besuchen und wir sind noch ganz gespannt, was aus dem mal wird. In der Pandemie, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, Herr Jöris, in der Pandemie haben sich viele einen Hund zugelegt und jetzt sind die Tierheime voll. Das ist unheimlich traurig.
Das ist wirklich unheimlich traurig, ja, genau. Also einerseits ist ja schön, dass viele Menschen auf den Hund gekommen sind, das freut mich auch. Aber die Entscheidung für einen Hund trifft man natürlich nicht jetzt mal für ein Jahr, sondern eigentlich für 10 Jahre bis 15 Jahre, also sehr lange. Und es ist eigentlich klar gewesen, dass die Homeoffice-Zeit dann irgendwann auch wieder vorbeigeht. Deshalb kann ich immer nur dazu raten, sich sehr, sehr viel Gedanken darüber zu machen, wenn man einen Hund anschafft, wie sich auch eine Lebenssituation ändern kann. Ne? Was ist denn in 2 Jahren? Geht das beruflich irgendwo gut? Welche familiären Gegebenheiten habe ich da? Weil das ist für einen Hund natürlich sehr schade, wenn er ein Zuhause gefunden hat und zurück ins Tierheim muss. Da leiden die Hunde wirklich, das verstehen die nicht.
Sind Tiere aus dem Tierheim eigentlich immer vorgeschädigt? Ich habe gestern nochmal gestöbert, Tierheim Berlin, da liest man eigentlich fast nur etwas wie, wird nur an erfahrene Hundehalter abgegeben. Hat schon mal Ärger gehabt, hat schon mal Ärger gemacht. Macht so ein Tierheim einen Hund noch zusätzlich neurotisch und sind die Tiere, die von da kommen, immer schwierig?
Nein, nicht immer. Also pauschal kann man das nicht sagen. Man kann halt super nette Familienhunde auch finden. Aber die Zeit in einem Tierheim tut keinem Hund gut. Das ist halt total belastend, in so einem Tierheim zu sitzen. Meistens sind sie ja in Einzelhaft sozusagen, auch überhaupt nicht gut für die Hunde. Ja, und leider ist es wirklich so, dass dann die Hunde abgegeben werden, natürlich auch überproportional häufig, die irgendwelche Probleme machen, wo mal was war. Und da liegt es aber meistens nicht am Hund. Das ist meistens mangelnde Erziehung. Das ist, dass sich Leute da nicht genug mit beschäftigt haben, nicht genug mit gemacht haben. Die erwarten einfach, der Hund ist da und funktioniert. Mhm. Und wenn das dann nicht passiert, dann wird er ins Tierheim gegeben oder wenn irgendwelche Vorfälle waren. Und das sind im wenigsten Fall die Hunde schuld. Aber klar, es wird dann natürlich immer schwierig, so einen Hund dann wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Da muss man sich sehr stark einsetzen.
Ja, und im Zweifelsfall kommen wir wieder an den Punkt, wo man sagt, das ist ja toll, wenn es am Menschen liegt, aber der Hund hat gebissen. Herr Jüris, wie oft hat man Ihnen in Ihrem Leben schon Thomas Manns Herr und Hund geschenkt? Wie viele Exemplare davon könnten Sie sich ins Bücherboard stellen?
Geschenkt wurde mir das tatsächlich noch gar nicht.
Was?
Nein.
Kann ich
sagen. Geschenkt wurde mir das noch gar nicht. Also ich habe das Buch auch, aber ich habe es nicht geschenkt bekommen. Nein, ich habe ganz, ganz viele Bücher damals gekriegt über Hunde. Das ist mein ganzes Regal auch immer noch voll. Aber das hat keiner verschenkt.
Ich habe noch mal reingeschaut in diese berühmte Novelle und war ganz bestürzt, wie eifersüchtig der Thomas Mann reagierte, wenn er sich von seinem Hund durch Liebesentzug bestraft sah. Da lief es also umgekehrt. Der Hund bestrafte den Menschen oder der neurotische Schriftsteller sah das so. Der hätte wohl mal ein bisschen Dog University gebraucht, oder?
Ja, trotzdem ist es lustig. Es ist ja ganz, ganz schön beschrieben und auch wirklich zum Schmunzeln das Ganze. Weil Hunde sind ja sozial unheimlich klug, ja, und dass sie sowas machen können, dass sie auch mal sagen, ja, sie ziehen sich zurück oder gehen mal auf eine Distanz bei irgendeiner Sache, ist ja klar. Das kann teilweise auch strategisch eingesetzt werden, aber dennoch ist es so, dass da, glaube ich, sehr, sehr viel rein interpretiert worden ist.
Ist trotzdem eine tolle Novelle. Herr und Hund heißt die. Ist das tatsächlich prinzipiell was anderes als Frau und Hund, Herr Jüris?
Nicht unbedingt, nein, kann ich gar nicht sagen. Also auch im Umgang mit dem Hund und im Training mit dem Hund sehe ich da eigentlich gar keinen Unterschied in den Geschlechtern. Beide Geschlechter lieben ihre Hunde total. Und auch was Training angeht, sind die Leute da gar nicht mehr so unterschiedlich. Ja, früher war es mal so, dass der Mann eher so ein bisschen, ja, der muss hören, der muss ein bisschen härter rangenommen werden sozusagen. Und die Frauen sind so ein bisschen emotionaler und haben gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Liebe. Da gab es mal so Diskussionen und mittlerweile unterscheidet sich das eigentlich nicht mehr. Da kann ich nichts an den Geschlechtern festmachen.
Also Frau und Hund ist auch Klischee. Selbst wenn sich ein Tier in einer Familie eigentlich immer einen Menschen sucht, mit dem es besonders gut geht. Das ist dann unabhängig von Mann und Frau.
Das ist unabhängig, total unabhängig von Mann und Frau. Es kommt hin und wieder nochmal vor, dass die Frauen einfach mehr irgendwo noch zu Hause sind, sich mehr ums Tier kümmern oder sich mehr damit beschäftigen. Dadurch habe ich natürlich eine etwas engere Bindung, das ist ganz klar, liegt aber dann einfach an den Rahmenbedingungen.
Daniel Jüris, Hundetrainer mit zwei eigenen Tieren, ist womöglich heute auch noch unterwegs. Wohin gehen Sie denn heute noch raus?
Wir sind unterwegs gleich, laufen nochmal ein Stück durch die Wälder und die Ruhr ist ja nicht weit. Wir werden nochmal zur Ruhr gehen. Ich habe auch Hunde, die unglaublich gerne schwimmen. Und wir machen eigentlich jeden Tag irgendwas anderes. Aber wenn wir unterwegs sind, ist es eigentlich immer irgendwo in der Natur.
Das heißt, die Hunde halten Sie fit?
Die halten mich auch fit. Ja, klar, man geht ja immer raus bei jedem Wetter. Ich nehme sie auch mit zum Joggen und so weiter. Das macht immer alles wieder viel mehr Spaß, als wenn man das Ganze alleine machen würde. Also, um gesund zu bleiben, kann man Hunde auf jeden Fall empfehlen.
Ihre beiden, die jetzt auf Sie warten, wussten Sie eigentlich, dass die sich vertragen würden? Oder ist das immer ein großes Risiko, wenn da plötzlich einer der Hund dazukommt? Also, das weiß man doch nicht, oder?
Ja, grundsätzlich haben Sie recht. Also, das weiß man nicht bei erwachsenen Hunden. Da muss man wirklich mal gucken. Und es gibt auch zwischen Hunden Sympathien und Antipathien. Genau wie bei uns Menschen. Ja, das ist total gleich. Aber wir haben das damals so gemacht, der Louis, der ältere Hund, der hat einen Welpen dazu bekommen. Die Nora war da, glaube ich, 10 Wochen, als ich sie bekommen habe. Und das geht in 99% der Fälle dann gut, weil halt ein Hund ja ganz klar der Erwachsene ist, der auch miterzieht und mir hilft da. Das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Er ist in so eine Papa-Rolle geschlüpft und dann funktioniert das super.
Also Louis und Nora, der Daniel Jüris, das Herrchen, kommt gleich nach Haus und dann geht's los. Danke Ihnen sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich nenne nochmal das Buch von Daniel Jöris. Artgerechte Hundehaltung heißt es. Und wer einen ersten Eindruck bekommen möchte, der kann sich auch auf die Dog University bei YouTube bewegen. Danke Ihnen sehr. Alles Gute.
Vielen Dank. Bis bald.